Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Der Klimaschutz ist auch heute wieder das ganz große Thema bei uns in der Sendung. Wir ziehen eine erste Zwischenbilanz der UN-Klimakonferenz in Madrid. Wir berichten über einen Aufruf von großen Finanzinvestoren, die verbindliche Ziele und mehr Engagement beim Klimaschutz fordern. Und es gibt Tipps für stressfreies und klimafreundliches Schenken zu Weihnachten. Dann geht es noch um Silvesterknallerei und im Verbrauchertipp um gesunde Weihnachtsplätzchen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Es ist ein kräftiges Gewusel auf der Klimakonferenz in Madrid. Rund 25.000 Teilnehmer aus knapp 200 Ländern sind vor Ort und versuchen, den Klimaschutz voranzubringen und vor allem Regeln für einen internationalen Emissionshandel festzuklopfen. Die erste Verhandlungswoche ist inzwischen fast vorbei. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Frage dazu an unseren Kollegen Georg Ehring vor Ort. Herr Ehring, wie steht es denn um die Verhandlungen? Gibt es schon erste Ergebnisse?
Ergebnisse nicht, aber man hat immerhin die Streitfragen übersichtlich angeordnet. Es gibt ein Zwischenpapier zu dem Hauptthema der Verhandlungen hier. Das ist das Regelbuch zum Thema internationaler Handel mit Klimagasen. Das heißt, wenn ein Staat seine Klimaziele nicht im eigenen Land erfüllen kann, dann kann er andere Staaten, also spezielle Entwicklungsländer, dabei unterstützen, in ihrem Land das Klima zu schützen. Also Beispiel, ein Land schafft es nicht, seine Ziele zu erreichen und pflanzt dafür neue Wälder irgendwo im Süden an oder unterstützt ein drittes Weltland beim Aufbau einer Stromversorgung mit Solarenergie. Darum geht es und darüber haben die Unterhändler auf Beamtenebene gesprochen, aber sie haben nur ein begrenztes Mandat und sie haben sich da geeinigt in untergeordneten technischen Fragen, wo das möglich war und haben die restlichen Fragen, die noch offen sind, so geordnet, dass die Minister damit klarkommen. Die kommen nächste Woche, Dienstag beginnt das sogenannte High-Level-Segment und die müssen dann Lösungen finden, wo die Unterhändler nicht weiterkommen konnten aufgrund ihres begrenzten Mandates. Das ist das, worum es hier vor allem geht. Es geht, die Hauptstreitfrage dabei kann ich vielleicht noch nennen, Doppelzählungen. Also die Frage, welchem Staat wird ein solcher Klimaschutz dann angerechnet, dem Industrieland, dem Entwicklungsland oder beiden? Das Letztere wäre eine Abschwächung und darum geht es im Moment hier.
Sie haben es gerade schon gesagt, bisher finden die Verhandlungen auf, ich sag mal, Beamtenebene statt. Da sind dann die Fachexperten der jeweiligen Regierung, die sich einigen. Nächste Woche dann also die Ministerebene, das High-Level-Segment. Was sind denn dann da die ganz großen Brocken, die noch zu lösen sind?
Ja, der größte Brocken bei den Verhandlungen ist in der Tat dieser Handel mit Klimagasen. Da habe ich ja eine Streitfrage schon angesprochen. Da gibt es noch mehr. Die Frage, wie sorgt man dafür, dass diese Projekte dann auch wirklich der Umwelt nutzen? Da ist zum Beispiel die Menschenrechtsfrage eine wichtige Frage, dass nicht möglicherweise dann Plantagen angepflanzt werden, für die dann die örtliche Bevölkerung leiden muss, unter Umständen vertrieben wird. Dann ist die Frage, dass die Projekte tatsächlich zusätzlich sind, also dass nicht einfach etwas angerechnet wird, was eh schon geplant wäre. Auch das würde dem Klima nichts nützen. Also da muss man die Einigung finden. Dann ist das zweite große Thema Schadensersatz für Klimaschäden in Entwicklungsländern. Entwicklungsländer verlangen Kompensation, wenn die Erderwärmung, also beispielsweise durch steigenden Meeresspiegel, ein Land unbrauchbar macht, überschwemmt unter Umständen oder Salzwasser nicht mehr dafür sorgt, dass es nicht mehr für den Ackerbau tauglich ist. Die Entwicklungsländer fordern das, Industrieländer sind im Prinzip teilweise dazu bereit, aber im Konkreten dann doch nicht. Und da gibt es die Ankündigung oder die Vermutung, dass das der pazifische Inselstaat Vanuatu die Probe aufs Exempel macht und tatsächlich vor internationalen Gerichten klagt. Das wäre die erste Staatsklage auf Schadensersatz im Klimaschutz. Und es gibt noch ein weiteres Thema, das ist die Frage, wie kommt man zu höheren Ambitionen? Da gibt es dieses Mal keine Entscheidung, aber eine starke Formulierung und Ankündigungen von großen Ländern, wir denken drüber nach, wir planen eine Erhöhung, in welcher Höhe auch immer, das wäre ein Signal, das von hier ausgehen könnte.
Ganz kurze Frage, die Initiatorin der Fridays for Future Bewegung, Greta Thunberg, ist jetzt ja auch gerade in Madrid angekommen, spricht die auch auf der Klimakonferenz?
Ja, ich habe gerade gehört, dass sie in wenigen Minuten sprechen soll, weiß aber noch nicht, ob das stimmt. Ja, in unserem Gespräch gehe ich da gleich mal rüber. Heute Nachmittag ist eine Demonstration in Madrid, da wird sie auf alle Fälle sprechen. Eine große Fridays for Future Demonstration mit der Klimastreikenden, die nach Madrid gekommen sind, zum Teil auch aus aller Welt.
Georg Ehring war das live von der UN-Klimakonferenz in Madrid. Ich sage vielen Dank für diese Einschätzungen. Und dann war die Leitung dann auch schon wieder zu. Es gab Zeiten, da galt Umwelt- und Klimaschutz eher als Bremsklotz für Unternehmen. Und wenn man manchen Wirtschaftspolitikern heute so zuhört, könnte man denken, dass diese Zeiten noch nicht so ganz vorbei sind. Doch viele Wirtschaftsunternehmen haben diese Zeichen der Zeit längst erkannt und setzen massiv auf den Klimaschutz. Das gilt auch für große Finanzinvestoren. In einem offenen Brief fordern jetzt 40 große Investoren, Vermögen und Vermögensverwalter verbindliche Klimaziele und deutlich stärkere Anstrengungen beim Klimaschutz von der EU. Mischa Erhardt berichtet.
Die Forderung der professionellen Finanzinvestoren ist ziemlich einfach und bündig. Angesichts des Klimanotfalles müsse dringend gehandelt werden. Für Investoren ist der Klimawandel ein sehr wichtiges Thema, denn sie sind an langfristigen Perspektiven und den Risiken interessiert. Und die sind beim Klimawandel ja offensichtlich hoch. Andererseits hängen damit aber auch große Chancen zusammen, durch neue Technologien und neue Märkte und Geschäftsmodelle. Deswegen ist ein Signal wie ein 2050-Ziel sehr wichtig für Investoren. Sagt Rachel Ward, Sprecherin der Unterzeichner des Briefes und der Institutional Investors Group on Climate Change, die zum Ziel hat, den Weg in eine möglichst CO2-freie Zukunft mitzugestalten. Die Gruppe fordert von den EU-Staatenlenkerinnen und Lenkern null CO2-Emissionen bis spätestens 2050 als Ziel verbindlich festzuschreiben. Über 40 Investoren aus Europa haben den Brief unterschrieben. Sie verwalten ein Vermögen von rund 6 Billionen Dollar. Sie begründen ihre Forderung mit wissenschaftlichen Studien, die bescheinigen, dass Nichtstun katastrophale Auswirkungen hätte. In dem Brief weisen wir darauf hin, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, die Temperatur weltweit um 4 Grad steigen wird. Die ökonomischen Kosten wären immens. Es hätte hochgradig zerstörerische Konsequenzen, wenn die Regierungen es nicht schaffen, entsprechend zu agieren. Kosten von bis zu 21 Billionen Dollar, so haben die Finanzinvestoren errechnet, würden entstehen, wenn der Klimawandel und die emissionslose Zukunft nicht entschieden angegangen werden. Was aber tun die Investoren ihrerseits gegen den Klimawandel? Sie haben vollkommen recht. Es gibt viele Dinge, die Investoren tun können, auch ohne Signale von den Regierungen. Und wir sehen viele Aktivitäten unserer Mitglieder in Europa, die überprüfen, wie sie ihre Investitionen an die Pariser Klimaziele anpassen können. Das fordern Umweltschützer wie Urgewalt bereits seit längerem. Vor dem Hochhaus der Sparkassenfondsgesellschaft Deka hat die Nichtregierungsorganisation heute Stellung bezogen. Sie kritisiert, dass die Deka nach wie vor in Unternehmen investiert sei, die Kohlekraftwerke bauen oder zur Rüstungsindustrie gehören. Urgewalt fordert einen sofortigen Ausstieg aus der Finanzierung solcher Firmen. Sprecher Moritz Schröder-Terre.
Beim Klimaschutz läuft uns wirklich die Zeit davon. Es muss jetzt schnell gehen, wir brauchen schnelle Taten. Und von daher müssen alle Finanzinstitutionen und gerade eine dem Gemeinwohl verpflichtete Institution wie Deka sofort aufhören, in Kohle zu investieren, gerade in Firmen, die Kohlekraftwerke betreiben. Das muss sofort passieren.
Beobachter, wie auch die Investoren, die sich nun in ihrem Brief an Brüssel wenden, weisen aber auch auf die Chancen hin, die sich bei den nötigen Schritten hin zu einer möglichst CO2-emissionsfreien Wirtschaft ergeben. Denn in Zukunft werden neue Technologien nötig sein und finanziert werden müssen, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen und die Erderwärmung zu begrenzen. Das sieht auch der Präsident der Europäischen Investitionsbank so. Im Interview der Woche sagte Werner Heuer vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk,
da ist natürlich dann auch eine große Chance drin. Und ich hoffe, dass gerade Deutschland, Europa diese Chancen sieht. Wir werden ja den größten Teil der Vermüllung und Verschmutzung dieser Welt eben nicht in Europa finden, sondern außerhalb. Aber dort werden die großen Technologien gebraucht, zu denen die Europäer und auch die Deutschen erheblich beitragen können. Deswegen muss man selber in der Nutzung solcher Technologien auch Vorreiter sein.
Den Investoren zufolge könnte ein konsequentes Umsetzen der Klimaschutzziele in Europa viele Investitionen anziehen und perspektivisch rund 2 Millionen Jobs schaffen. Einen wichtigen Schritt in Sachen klimafreundliche Investments übrigens sind gestern das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat gegangen. Sie haben einen Kompromiss gefunden, wie in Zukunft nachhaltige Investments gekennzeichnet werden können, welche Investments also das Label nachhaltig tragen dürfen und welche nicht.
Große Finanzinvestoren fordern strengeren Klimaschutz und verbindliche Klimaschutzziele. Der Beitrag von Mischa Erhardt.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Ich bin Judith Weber und ich wohne in Dortmund und ich habe eine große Familie. Also wir haben 4 Kinder und 3 Paar Großeltern und die sind alle auch Weihnachten bei uns und alle werden beschenkt. Und ich habe die letzten Jahre immer viele Geschenke im Internet bestellt, weil ich zu gestresst war, um irgendwo hinzufahren und welche zu besorgen. Und das möchte ich in diesem Jahr ändern. Ich habe jetzt geguckt, dass alle mir rechtzeitig sagen, was sie sich wünschen. Und dann habe ich so Bücher und alle sowas, was in einem kleinen Buchladen nahe des Kieferorthopäden meiner Kinder zu bekommen ist, dort schon vorbestellt, hol das dann auf dem Weg ab und werde halt einmal in die Stadt fahren und alle Sachen besorgen und dann auch nicht nochmal 10-mal mir irgendwas anliefern lassen, was in einer Tonne Plastik verpackt ist. Ich hoffe, das klappt.
Die Ursprünge der Silvesterknallerei, die liegen wohl Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende zurück. Angeblich sollte wohl mit Lärm wie Glockengeläut, lautem Peitschengeknalle, Töpfe klappern und ähnlichem, sollten böse Geister vertrieben werden. Daran glaubt heute, glaube ich, niemand mehr so richtig. Doch Lärm, heute vor allem durch Feuerwerk und Böller, gehört in Deutschland für viele Menschen immer noch ganz klar zum Silvesterbrauchtum dazu. Doch immer mehr Städte verbieten private Feuerwerke und Böller. Anja Nils berichtet.
Auf den Nordseeinseln Sylt und Amrum sind Silvesterfeuerwerke seit über 30 Jahren verboten. Jetzt ziehen immer mehr Städte nach, die die Böllerei zu Silvester ganz oder in Teilen der Innenstädte untersagen. Betroffen sind unter anderem Köln, Stuttgart, Dortmund, Düsseldorf und Hannover. In München gibt es ein komplettes Feuerwerksverbot in der Altstadt und erstmals auch in Teilen von Berlin, wie am Brandenburger Tor, auf dem nördlichen Alexanderplatz oder einer Straße in Schöneberg. Die zufällig befragten Menschen am Berliner Hauptbahnhof befürworten solche Böllerverbote ausnahmslos.
Brandgefahr, laut, teuer.
Wir haben zu viele Besoffene an Silvester, die mit dem Zeug sowieso nicht mehr umgehen können um Mitternacht. Großes zentrales Feuerwerk fände ich voll in Ordnung. Jeder selber muss nicht mehr sein.
Ich brauche dieses Geknalle nicht, weil ich das Geknalle überhaupt nicht abkann.
Es sieht schön aus, aber ob der ganze Müll sein muss, weiß ich nicht. Und es hat ziemlich viel Geld rausgeschmissen. Also ich will ja selber nicht, weil ich das Geld spare.
Zu gefährlich. Also wir kommen aus einer kleineren Stadt. Da sind so viele alte Gebäude. Das macht keinen Sinn, dass da geböllert wird.
In einer repräsentativen Befragung hätten sich 60% der Bevölkerung für Böllerverbote ausgesprochen, sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Neben Lärm und Verletzungsgefahr spiele dabei auch die enorme Feinstaubbelastung eine Rolle.
Wenige Stunden Knallerei mit eben diesen Schwarzpulverraketen und Böllern verursacht so viel giftigen Feinstaub wie 2 Monate Straßenverkehr in ganz Deutschland.
Die Deutsche Umwelthilfe hat sich deshalb an knapp 100 Städte in Deutschland gewandt, die die Feinstaubgrenze der Weltgesundheitsorganisation ohnehin schon überschreiten und einen Antrag auf ein Verbot der Knallerei gestellt. Ungefähr die Hälfte der Angeschriebenen haben bereits entsprechend reagiert. In einem Dutzend Städte sind außerdem Unterpetitionen für ein Böllerverbot gestartet worden, in denen sich die Initiatoren mit Unterschriftensammlungen für ein Ende der Knallerei einsetzen. Der Verband der pyrotechnischen Industrie kritisiert die Bemühungen vieler Gemeinden, die Knallerei zu verbieten. Das Sprengstoffgesetz würde die Verwendung von Raketen zu Silvester gestatten. Aufgrund dieses Gesetzes spielt die Luftreinheit für die meisten Städte deshalb bei der Planung von Verboten auch nur eine untergeordnete Rolle. Der häufigste von den Städten genannte Grund für Verbote und Verbotszonen sind Sicherheitsbedenken. Das Sprengstoffrecht erlaubt nämlich Einschränkungen des Silvesterfeuerwerks nur unter ganz bestimmten Bedingungen, beklagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Ein starkes Argument ist der Schutz von brandempfindlichen Gebäuden. Deswegen greifen viele Gemeinden zum Argument Brandschutz. Was machen Sie aber, wenn Sie keine historische Altstadt haben, sagen wir wie in Berlin? Dann können Sie eigentlich nur das Sicherheitsargument gebrauchen. Und da ist es dann im Moment so, dass Sie erstmal Verletzungen oder andere Vorkommnisse benötigen, wie wir sie zum Beispiel in Köln an der Domplatte hatten, um ein Verbot aussprechen zu können.
Das Sprengstoffrecht so zu ändern, dass Städte und Gemeinden Verbote leichter erlassen können, hat Bundesminister Horst Seehofer bereits zugesagt. Allerdings erst für Ende 2021. 5 Schwerverletzte, beschossene Polizisten, kaputte Einsatzwagen, verletzte Feuerwehrleute, über 400 Brände und tonnenweise Müll waren die Bilanz der vergangenen Silvesternacht in Berlin. Von den verheerenden Auswirkungen auf die Tiere gar nicht zu reden, sagt Dirk Ehlert, Wildtierexperte bei der Berliner Umweltverwaltung. Der Waldkauz brütet im Berliner Tiergarten zum Beispiel schon lange nicht mehr.
Generell ist Silvesterknallerei nicht nur Stress, sondern bringt Hunderten von Tieren den Tod. Wir wissen inzwischen über die Beobachtungen, was die Tiere nachts machen. Die fliegen nach oben, viele kriegen auch einen Herzinfarkt. Hunderte, Jahrtausende von Tieren sterben jede Silvesternacht. Wenn wir uns erfreuen, müssen viele Tiere sterben.
Hunde, Katzen und Pferde haben Angst oder geraten in Panik. Die Sorge der Kunden um ihre Tiere war für Simone Berger vom Hagebaumarkt Langenfeld im Rheinland Argument genug, einfach kein Feuerwerk mehr zu verkaufen. Und das habe man bereits im vergangenen Jahr auch so gemacht.
Dass wir da an der Stelle auf Umsatz verzichten, das war uns auch bei unserer Entscheidung klar geworden. Wir haben gesagt, darauf verzichten wir an der Stelle dann gerne. Und wir haben über sämtliche Medien im Prinzip auch Danksagung von Kunden bekommen. Das ging über den Facebook-Eintrag, das ging über Mails, über Telefonate, Kunden, die hier vor Ort waren, bis hin sogar, dass wir Briefe geschrieben bekommen haben mit Bildern von den Tieren der Leute.
Einige Städte, wie zum Beispiel Landshut, verhängten ein Böllerverbot und veranstalten dafür eine zentrale Licht- und Lasershow mit musikalischer Untermalung. Auch in Turin, Paris, Graz oder Brüssel wird mit Licht und Laser statt mit Lärm und Feinstaub gefeiert. In Australien und Griechenland gibt es ein komplettes Verbot von privaten Feuerwerken. In Dänemark ist sogar jede Art von Feuerwerk verboten. In Irland sind nur Wunderkerzen und Tischfeuerwerk erlaubt.
Immer mehr Städte verbieten private Feuerwerke und Böller. Das war der Beitrag von Anja Nils. Für die meisten Mediziner sind Impfungen die größte Erfindung der Menschheit, die viele, viele Tausende, wenn nicht gar Millionen Todesfälle weltweit verhindern. Doch zurzeit macht ein seltsames Phänomen die Runde. Impfskeptiker und Impfgegner erzählen, dass Impfungen gar nicht nötig sind, ja sogar schädlich. In der Folge gibt es immer wieder vermehrt Ausbrüche von Krankheiten, gegen die es eigentlich wirksame Impfungen gibt. Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade erst erklärt, dass allein an den Masern im vergangenen Jahr rund 140.000 Menschen weltweit gestorben sind, zumeist Kinder unter 5 Jahren. Was das in der Praxis heißt, das kann man zum Beispiel auf Samoa beobachten. Der Beitrag von Holger Senzel.
Eine junge Frau sitzt vor ihrem Haus in Samoas Hauptstadt Apia und weint. Andere Frauen versuchen, sie zu trösten. Ihre kleine Tochter starb an Masern. Es ist so hart, ein Kind zu verlieren, schluchzt sie.
It's very hard to lose a child.
Wir haben als Eltern so viele Träume für unsere Kinder. Aber wenn wir unsere Kleinen verlieren, wissen wir nicht mehr, was wir tun sollen und wie wir das jemals akzeptieren können.
We don't know what to do. We don't know how to accept it.
62 Tote hat die Masernepidemie auf der kleinen Südseeinsel bislang gekostet, die meisten Kinder unter 5 Jahren. Sie sterben vor unseren Augen und den Augen ihrer Familie in der Intensivpflege, sagt Dr. Chris Pointer resigniert.
Some of those children are dying in front of us, in front of them and in front of other families.
4.000 Menschen sind seit November erkrankt. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Schulen und Universitäten wurden geschlossen und alle 200.000 Einwohner aufgefordert, sich impfen zu lassen. Der Impfstoff war da. 70 Ärzte und Krankenschwestern kamen aus Hawaii, um bei der Impfaktion zu helfen. In Radio und Fernsehen liefen Impfaufrufe. Trotzdem blieben die Menschen in Kliniken fern. Die Impfgegner sind das große Problem hier, sagt Dr. Sheldon Yeps von den Vereinten Nationen, der sich derzeit auf Samoa aufhält.
I think the other issue too is some of the anti-vaccination messages.
Diese Impfgegner haben im Internet für Panik gesorgt. Auf Samoa sind die sozialen Medien sehr stark und da wurde eine Menge Unsinn verbreitet. Deshalb gehen die Leute lieber zu traditionellen Heilern statt ins Krankenhaus. Die Regierung hat sich daher jetzt zu einer ungewöhnlichen Aktion entschlossen. Teams aus Ärzten und Krankenschwestern sind auf den Straßen unterwegs, um Impfungen zu verabreichen. Familien sollen rote Flaggen aus ihren Häusern hängen, wenn Impfbedarf besteht. Außerdem wurden 2 Urlaubstage für das ganze Land angeordnet. Es dürfen in dieser Zeit auch keine Autos auf der Straße sein, erklärt Premierminister Sailele Tulepa Maliegoei. Damit stellen wir einerseits sicher, dass die Leute zu Hause bleiben. Andererseits gibt es dadurch für unsere Ärzteteams keine Probleme, sich auf dem Land und in der Stadt fortzubewegen. Viele Menschen unterschätzen die Gefährlichkeit von Masern. Sie halten den Ausbruch für eine Tropenkrankheit, die vorübergeht. So wie sie früher bei uns als Kinderkrankheit galt, durch die man eben hindurch musste. Dabei sind Masern extrem ansteckend und bei etwa jedem 10. Erwachsenen kommt es zu Komplikationen wie Mittelohr- oder Lungenentzündung. Seltene Folgen sind Gehirnentzündungen, die tödlich enden können. Auch weltweit steigen die Masernerkrankungen wieder. 10 Millionen Infektionen mit 114.000 Toten waren es im Jahr 2018. Das ist der höchste Wert seit 30 Jahren.
Viele Tote nach einer vermeintlich harmlosen Kinderkrankheit. Holger Senzel über Impfgegner und die Rückkehr der Masern.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ganz klar, Plätzchen gehören zur Adventszeit wie Tannen, Grün und Kerzen. Man kann sie kaufen, man kann sie aber auch selber backen. Und wer das macht, der kann auch entscheiden, was in die Kekse reinkommt, zum Beispiel wie viel Zucker er verwenden möchte. Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Heidesand, Spekulatius, Plätzchen zum Ausstechen. Im Internet findet sich eine Riesenauswahl an Rezepten.
Ich habe hier ein ganz einfaches Rezept für Ausstechplätzchen. Die Kinder haben da sehr großen Spaß bei gehabt und der Teig ist schnell gemacht. Was wir dafür brauchen, sind 500 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker, 250 Gramm Margarine, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz, ein Ei, etwas Zitronenaroma, Mehl zum Ausrollen, Puderzucker und Deko und natürlich unsere Plätzchenausstecher.
Zucker süßt natürlich und ist wichtig für das Teigvolumen. Trotzdem reicht oft weniger als die im Rezept angegebene Menge, sagt Monika Vogelpohl von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Wenn ich zum Beispiel Vanillekipfel oder Cola-Augen oder Spritzgebäck backen möchte, kann ich grundsätzlich ein Drittel weniger Zucker nehmen. Das schmeckt man überhaupt nicht und spart damit eine ganze Menge an Zucker ein. Oder man verzichtet auf Zuckerguss oder bunte Zuckerstreusel, dann ist es auch erheblich weniger Zucker.
Bei zwei Teigarten funktioniert das nicht. Biskuit und Brandteig brauchen immer die im Rezept genannte Zuckermenge, weil sie sonst nicht genügend Volumen bekommen. Außer mit dem üblichen weißen Haushaltszucker kann man Teig für Weihnachtsplätzchen auch gut mit anderen Zuckerarten oder Süßungsmitteln zubereiten.
Beispielsweise Vollrohrzucker, der schmeckt ja so ein bisschen karamellartig, aber auch Honig oder Ahornsirup, verschiedene Dicksäfte oder Kokosblütenzucker. Allerdings muss man dazu sagen, die sind genauso kalorienreich und zuckerreich wie unser normaler Haushaltszucker. Und da heißt es eben auch, wenn man diese verschiedenen Zuckerarten einsetzt, halt auch ein bisschen weniger davon nehmen.
Wenn in einem Rezept Zucker durch Honig ersetzt werden soll, reichen 3/4 des für Zucker angegebenen Gewichts aus, also zum Beispiel 75 Gramm Honig statt 100 Gramm Zucker. Und es gibt weitere Alternativen zu Haushaltszucker.
Man kann natürlich auch mit natürlichen Zutaten, beispielsweise mit süßem Obst süßen oder mit Trockenobst. Oder wenn man einen Teig hat, wo Schokolade enthalten ist, kann man auf jeden Fall, da Schokolade ja schon Zucker enthält, auch weniger Zucker für den Teig nehmen.
Zu viel Zucker in der Ernährung kann ein Faktor sein, der zu Übergewicht führt und damit auch das Risiko für eine Diabeteserkrankung erhöht, warnen Mediziner. Aber Weihnachtsgebäck gibt es ja nur ein paar Wochen im Jahr und Monika Vogelpohl meint, gelassen genießen, vielleicht auch mal mit etwas weniger Zucker.
Zu Weihnachten gehört Gebäck einfach dazu und das sollten wir auch wirklich genießen. Vielleicht etwas kontrolliert davon essen, also nicht jeden Tag eine ganze Keksschachtel. Wer Sorge um sein Gewicht hat, ja, der müsste dann auch ein paar Bewegungseinheiten einlegen. Also beispielsweise nach dem Kaffee trinken vielleicht doch einen längeren Spaziergang machen. Und eigentlich sagt man auch, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
Weihnachtsgebäck mit weniger Zucker. Das war der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann. Nachzuhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Christiane Kess mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihr unter anderem der SPD-Parteitag und die anstehende Wahl des neuen Spitzenduos. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.